heute mal so. Vielen Dank, dass ihr uns mit dem Lobpreis schon aufs Thema eingestimmt habt. Ewigkeit, aber wir fangen mal mit was ganz Profanen an. Kennt ihr Lucky Luke? Ja, das ist dieser einsame Cowboy, der fürs Gute kämpft. Und wenn man dann so ein Heft liest oder so ein Video guckt, habt ihr hier Lucky Luke, ne? Sehr ähnlich. Ihr wisst, meine künstlerischen Fähigkeiten sind begrenzt, aber auf die kommt es auch nicht an. Ne? Und dann entwickelt sich so die Geschichte. Und Lucky Luke kämpft gegen das Böse, gegen die Daltons oder gegen irgendwelche anderen Schufte und besiegt sie. Und am Ende steht dann immer hier so schön The End. Und es gibt einen Sonnenuntergang. Ja, die Sonne geht unter und der Held, der einsame Held, reitet in den Sonnenuntergang. Und es ist immer ein Happy End. Die Bösen werden besiegt und der Gute reitet auf seinem treuen Pferd Jolly Jumper weiteren Abenteuern entgegen. Menschen lieben Happy Ends. Das ist bei Abenteuerromanen so, bei Hollywood-Filmen. Es ist einfach schön. Und dieses letzte Bild, das hat sich Generationen von Lucky Luke-Lesern und Guckern eingebrannt. Er reitet singend in den Sonnenuntergang. Wieder einmal ist das Böse besiegt und das Gute geht weiter. Das entspricht auch so unserem Gerechtigkeitsempfinden. Jetzt ist das Leben kein Lucky Luke-Heft. Und auch kein Hollywood-Film. Und weil die Bibel vom Leben redet, mutet sie uns auch Dinge zu, die kein Happy End sind. Die Bibel ist manchmal brutal realistisch. Ja, sie hat ihre Helden, auch ihre Helden, die gegen das Böse kämpfen, die für den Willen Gottes einstehen, die auch den Mächtigen entgegenstehen. Aber in unserer Welt ist es nicht immer so, dass die Guten das Böse besiegen und dann fröhlich weiter in den Sonnenuntergang reiten. Und deswegen ist es auch in der Bibel nicht immer so. Und wenn ihr das Alte Testament aufschlagt, dann merkt ihr, da gibt es Propheten, die für Gott eintreten, die für das Gute stehen, aber die in dieser Welt kein gutes Ende haben, geschweige denn einen Sonnenuntergang. Propheten, die aufstehen im Namen Gottes und den Mächtigen dieser Welt den Spiegel vorhalten und dafür weht ihnen ein eisiger Wind entgegen. Und heute am Ewigkeitssonntag denken wir auch an diese Menschen, die im Namen Gottes aufgestanden sind und gesagt haben, so geht's nicht und die dafür richtig, richtig Ärger bekommen haben. Die nicht nur ein bisschen Ärger bekommen haben, sondern die dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Das passt nicht immer zu unserem Wunschdenken und auch nicht zu unserem Gerechtigkeitsempfinden, ist aber so. Und deswegen steht es auch in der Bibel. Denn in der Bibel hat der Tod, deswegen Ewigkeitssonntag, nicht das letzte Wort, das haben wir eben gesungen. Und deswegen ist auch das eigene Leben und schon gar nicht das eigene schöne Leben für Gott und für die Bibel nicht der höchste Wert. Das ist schön, wenn man es hat und ist gut, aber es ist nicht das Höchste. Und unser Held, mit dem wir uns die letzten drei Sonntage schon beschäftigt haben und mit dem es jetzt zu Ende geht, weil Advent kommt, Johannes der Täufer, der hatte bestimmt einen Bart, ja, der hat auch kein Happy End erlebt. Er, der letzte Prophet des alten Bundes, er, der an der Schnittstelle lebt zwischen Alten und Neuen Testament, der stirbt nicht zu Hause im Bett gemütlich, sondern der wird enthauptet. Und am Ende steht nicht ein Sonnenuntergang, sondern ein Grabstein. Damit endet sein Leben. Vorher, bevor er geköpft wird, landet er erstmal im Gefängnis. Weil da gab es so einen anderen. Es gibt ja immer auch einen Bösen. Das ist Herodes Antipas. Das ist ein Sohn von Herodes dem Großen. Herodes den Großen kennt ihr aus der Weihnachtsgeschichte. Das ist der Typ, der so viel Angst gekriegt hat, als die drei Weisen bei ihm aufgetaucht sind und sagten, wo ist der neugeborene König? Dass er beschlossen hat, alle Kinder, neugeborenen Kinder bis zu 2 Jahre rings um Bethlehem abschlachten zu lassen. Das ist auch eine brutale Geschichte. Das war Herodes der Große. Und er hat ein paar Söhne und auf die wurde dann vom Kaiser in Rom genehmigt, die Herrschaft von Herodes dem Großen aufgeteilt. Und einer davon ist Herodes Antipas, den wir auch aus der Bibel unter König Herodes kennen. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Denn so wie Herodes der Große seinen Thron unerbittlich verteidigt hat, übrigens auch in der eigenen Familie hat er ein paar Leute mal so kurz aus dem Weg schaffen lassen, weil er dachte, die haben was gegen ihn. So war auch Herodes Antipas nicht sehr zimperlich. Johannes, der Täufer, der hatte den Mut, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, hier, liebe Leute, euer König Herodes ist ein Ehebrecher. Herodes war nämlich zu Besuch bei seinem Bruder gewesen und hat gemerkt, ach, die Schwägerin, die ist ganz nett und ganz hübsch. Und dann hat er sich in die verliebt. Und die Schwägerin, die hieß passenderweise Herodias, hat sich gedacht, ach, der Herodes, der ist vielleicht ein bisschen mächtiger als mein Mann und ein bisschen hübscher und wie auch immer. Schnapp ich mir den. Und der Bruder von Herodes Philippus guckte in die Röhre. Und die Frau von Herodes, der war nämlich da auch verheiratet, die war gerade daheim, aber hat es mitgekriegt und hat sich gedacht, bevor sich der Herodes denkt, oh, ich habe jetzt eine neue Frau, was mache ich mit der alten, entsorge ich die mal kurz, ist sie abgehauen zu Papa. Papa war nämlich Nachbarfürst, hatte da sein Reich und sie ist dann zu ihrem Nachbar, zu ihrem Vater, dem Nachbarfürsten Aretas, geflohen und hat sich da versteckt, weil sie wahrscheinlich Angst um ihr Leben hatte. Im Römischen Reich, im alten Rom, war sowas gang und gäbe. Da waren Scheidungen hin und her, auch aus politischen Gründen, üblich. Oft haben Cäsar und Augustus entschieden, hopp, du lässt dich jetzt von dem scheiden und heiratest den. Das ging da drunter und drüber und Frauen und Männer haben da querbeet, aus politischen und sonst welchen Gründen sind die Ehen eingegangen, wie es ihnen gerade gepasst hat. Da hätte so eine Geschichte keinen Menschen gejuckt. Und Herodes ist auch in Rom erzogen worden. Der kannte das, den hat es kalt gelassen. Dummerweise war er aber Fürst, sie nannten ihn König, aber er war eigentlich nur ein Fürst, in Israel. Und die frommen Juden hat das sehr wohl interessiert. Weil die haben sich gedacht, hey, haben die Bibel aufgeschlagen, das geht nicht. Und der König soll ein Vorbild sein, auch in seinem persönlichen Leben. Er sollte ganz vor Gott leben. Der sollte nicht trennen, das ist privat und da ist es öffentlich. Sondern wir können in den 5 Büchern Mose sehr gut nachlesen, was der König für einen Charakter haben soll. Sein Glaube sollte sein Leben prägen. Und jetzt kommt Johannes, der Täufer, und sagt, Herodes, für den Job bist du nicht geeignet. Du bist der Falsche. Dein Charakter taugt nichts. Und das konnten die Mächtigen noch nie leiden. Ein solcher Vorwurf war keine Kleinigkeit. Vor allem, wenn er öffentlich geäußert wurde und viele im Volk das genauso sahen. Es hat schon Aufstände in Israel gegeben aus kleineren Anlässen. Und Aufstände in Israel, die kamen in Rom gar nicht gut an. Übrigens, wir lesen auch außerhalb der Bibel beim jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, dass Herodes Angst hatte, dass Johannes mit seinen Predigten einen Aufstand anzettelt. Und deshalb macht es Herodes, wie es Despoten zu allen Zeiten gemacht haben, wenn jemand kommt und sie kritisieren, sie greifen zur Gewalt. Und bei Johannes brauchte er gar nicht so viel. Ein paar Soldaten und ab in den Knast. Am liebsten hätte es Herodes so gemacht, dass er Johannes gleich umgebracht hätte, weil dann hätte das Problem ein für alle Mal losgehabt. Er hatte aber ein Problem. Das war sein Volk. Die Menschen fanden Johannes toll. Der war ein Prophet, die gingen dahin, die haben Buße getan. Und wenn er jetzt den umbringt, dann gibt es ja vielleicht auch einen Aufstand. Und den Aufstand wollte er eigentlich verhindern. Hätte ihn gleich weiter predigen lassen können. Also hat er gesagt, okay, ich sperre ihn weg, ist er ausgeschaltet, da kommen nicht mehr so viele hin, hören nicht mehr seine Predigten und ich habe meine Ruhe. Und deswegen saß Johannes im Knast. Bis zum Geburtstag vom Herodes. Und Herodes, ich habe ja gesagt, er war in Rom erzogen worden, der feierte, wie es sich für einen orientalischen Herrscher gehörte. Jede Menge delikates Essen, der Wein floss in Strömen und Erotik lag in der Luft. Überlegt mal, was für ein Gegensatz. Johannes bei Wasser und Brot im Gefängnis und wenn er nicht im Gefängnis war, wilder Honig und Heuschrecken. Und der hier schwelgt im Luxus. Ein Gelage. Gerecht war das nicht. Aber es kommt noch schlimmer. Denn als Herodes und seine Kumpane da so rumlagen, wie die alten Römer, kennt ihr ja aus den Filmen, und so ihre Weintrauben und was auch immer in den Mund gesteckt haben, da kommt seine Stieftochter, die Tochter seiner Frau, und tanzt. Und das muss den Herodes fasziniert haben. Dieser Tanz hat ihn um den Verstand gebracht. Und wahrscheinlich hatte der Alkohol auch noch seinen Teil dazu beigetragen. Und Herodes war berauscht von Wein, Weib und Gesang. Und darum gibt er, nachdem dieser Tanz vorbei war, in seiner Entzückung ein äußerst leichtfertiges Versprechen. Immer schwierig, wenn alte Männer jungen, hübschen Mädchen was versprechen. Und er hat gesagt, Mädchen, du kannst dir wünschen, was du willst. Du kriegst es. Und das Mädchen zögert nicht. Sie war von ihrer Mutter geimpft und sie sagt, weißt du, was ich wirklich will? Ich will den Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Tablett serviert. Was für ein Wunsch. Und ich glaube, dass Herodes in dem Augenblick schlagartig nüchtern war. Und dass er angefangen hat, rumzugatzen, einen Ausweg zu suchen. Aber das Mädchen blieb hart. Ich will den Kopf von Johannes. Und wisst ihr, in dieser Geschichte, da stehen zwei Männer nebeneinander. Herodes der König und Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hat Rückgrat. Er beruft sich auf Gott. Er sagt in aller Öffentlichkeit, Herodes, es ist nicht richtig das. Und ich glaube, dass das einen Grund hat. Dass es den Grund hat, dass Johannes, und wer den Text genau liest, der merkt am Anfang, dass da ein Thema vorkommt, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Dass Johannes glaubt, eines Tages werde ich auferstehen. Und dass das Ende nicht das Ende ist. Dass es nach dem Grabstein weitergeht. Und dass Johannes glaubt, dass jeder Mensch eines Tages Rechenschaft für sein Leben abgeben muss. Johannes glaubt, wie die Frommen seiner Zeit, zum Beispiel die Pharisäer, an die Auferstehung der Toten. Und er weiß, was später im Hebräerbrief steht, es ist den Menschen eingesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Richterstuhl. Auf dem Richterstuhl steht Gott. Und jeder Mensch muss sich vor Gott verantworten. Weil es mit dem Tod nicht vorbei ist, nicht einfach aus ist. Und das bezeugen wir doch auch im Glaubensbekenntnis, wenn wir sagen, dass Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Weil wir auferstehen werden. Und das, nehmen wir mal eine andere Farbe, das wird so ein bisschen bunter. Und das hat Johannes im Blick. Ich meine, der ist doch nicht naiv. Der weiß doch, dass er seine Freiheit und sein Leben riskiert, wenn er Herodes den Spiegel vorhält. Der weiß doch, dass die Mächtigen es nicht mögen, wenn man ihnen in die Suppe spuckt. Aber sein Gewissen, das, wofür er steht, seine Werte, wonach er die Entscheidungen trifft, ist nicht geprägt von der Angst vor Herodes, sondern vom Blick, dass er eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Und dieses Wissen, daran orientiert er sich, wenn er sein Leben hier gestaltet. Er orientiert sich an dem, was ewig ist, an dem, was der Gott der Bibel sagt. Und sogar, wenn es ihn in Schwierigkeiten bringt, hält er daran fest. Und er traut sich zu sagen, es ist nicht richtig. Und ich habe mich gefragt, wo trauen wir uns das noch zu sagen in einer Welt, in der alles beliebig geworden ist? Und jetzt meine ich nicht arrogant und besserwisserisch, wie manche Fromme auftreten und alles schlecht machen und überall draufkloppen und zu jeder Kleinigkeit ihre Meinung und ihren Senf dazugeben, sondern ich meine aufzustehen, wenn wir in unserer Umgebung etwas entdecken, was nicht richtig ist. Wo Menschen ausgenutzt und ausgebeutet und unterdrückt werden. Wo Menschen Unrecht leben und jeder dazu schweigt. Und die Frage ist, wo erhebe ich noch meine Stimme gegen Unrecht in meinem Umfeld, auch wenn es mich etwas kostet? Wie gesagt, nicht leichtfertig und nicht schwarz-weiß und nicht zu jeder Kleinigkeit. Aber doch, wenn es dran ist, fest und deutlich. Ja, ich weiß, wir könnten Ärger bekommen, aber mal ganz ehrlich. Was meinst du, würde Johannes sagen, wenn du ihm sagst, du, ich kann jetzt da nichts sagen, weil das findet mein Chef nicht gut? Würde er sagen, mein Chef hier auf der Welt fand das auch nicht gut, was ich gemacht habe. Und der Preis war wahrscheinlich ein bisschen höher als der, den du zahlen musst. Johannes bezieht den Standpunkt Gottes und vertritt ihn, weil er weiß, eines Tages werde ich mich für mein Leben verantworten müssen. Und meine Kompassnadel ist darauf ausgerichtet. Herodes dagegen, der Fürst, der König von Roms Gnaden, ein Liebhaber der schönen Künste, hat tolle Gebäude errichten lassen. Er war wahrscheinlich von den Sadduzäern geprägt. Die kennt ihr immer, ne? Pharisäer und Sadduzäer. Die Pharisäer haben gesagt, wir glauben an eine Auferstehung. Für die Sadduzäer, die haben gesagt, das ist lächerlich. Auferstehung der Toten. Die haben gesagt, aus ist aus. Und wenn ich das vor Augen habe, dann prägt auch das mein Leben. Weil dann ist ja alles, was zählt, nur dieses Leben. Das ist das Einzige, was ich habe. Mehr gibt's nicht. Und dann heißt es, genieße dein Leben, hol das Beste für dich raus. Du bist dir selber verantwortlich. Und wenn du das Glück hast, wie Herodes, oben zu sein in der Hackordnung, dann kannst du dein Leben auch genießen. Wenn du das Glück hast, unten zu sein, dann musst du halt für die arbeiten, damit die es genießen können. Das ist halt Pech. Musst aber auch gucken, dass du irgendwie noch was rausholt. Nimm mit, was geht, koste es, was es wolle. Und Herodes hat die Macht und das nötige Kleingeld, um so zu leben, wie er es will. Jedenfalls meistens. Und jedenfalls theoretisch. Denn während Johannes das Gericht Gottes vor Augen hat in der Ewigkeit, agiert auch Herodes nicht völlig frei und unabhängig. Weil Herodes sich auch einem Gericht stellt. Aber nicht nur einem Gericht, sondern vielen Gerichten. Sein Gericht heißt die Leute. Was sagen die Leute? Er will Johannes umbringen, macht er aber nicht, weil er Angst vor dem Volk hat. Er will Johannes leben lassen, bringt ihn aber um. Warum? Weil er Angst vor den Leuten hat. Als seine Stieftochter den Kopf fordert, dann heißt es, weil die anderen so rumstanden und er sich keine Blöße geben wollten, hat er diesen Wunsch entsprochen. Nicht, weil er das wollte. Er hat sich dem Gericht der Leute unterworfen. Und wisst ihr, das ist ganz häufig so. Wenn du keine absolute Instanz mehr hast, dann machst du das, was die anderen wollen. Und ganz egal, ob es die Mehrheit ist oder Menschen, die dir nahestehen, du wirst schneller ein Fähnchen vor dem, im Wind, als du denkst. Und Herodes war nicht selbstbestimmt. Er war von der Angst getrieben, was die anderen über ihn denken. Und Johannes dagegen, der lebte Disziplin und Mut, weil er wusste, eines Tages werde ich mich vor Gott verantworten müssen. In unserer Zeit heute erscheint dieser Gedanke, dass es ein Gericht gibt, wo ich Rechenschaft geben muss, vielen mittelalterlich und lächerlich. Aber ganz ehrlich, wie viele vergleichen sich mit anderen und richten ihr Leben dann danach, was vermeintlich die anderen sagen? Und ist es wirklich so lächerlich, dass jeder für das, was er tut in seinem Leben, Rechenschaft abgeben muss? Was wäre denn gewesen, wenn Adolf Hitler davon überzeugt gewesen wäre, dass er eines Tages vor dem Gott der Bibel verantwortlich sein wird? Meint ihr, die Geschichte hätte sich nicht ganz anders abgespielt? Was wäre denn, wenn ein Donald Trump, ein Boris Johnson, eine Bundesregierung, ein Firmenchef, ein Chefarzt, ein Schuldirektor, ein Vater und eine Mutter ihr Leben danach ausrichten, dass sie wissen, eines Tages muss ich für mein Leben Rechenschaft abgeben? Glaubt ihr nicht, dass manche Entscheidungen dann anders ausfallen würden? Und wenn diese Instanz nicht da ist, wird dann das Leben nicht beliebig und letztlich bin ich's, der im Mittelpunkt steht, scheinbar, aber in Wirklichkeit sind's die anderen? Natürlich, selbst wenn ich das glaube, werden Vorgesetzte und Politiker immer noch Fehler machen und falsche Entscheidungen treffen und zu schwach sein, zu dumm und weiß der Kuckuck was. Aber würden viele so auftreten, wie sie auftreten und entscheiden, wie sie entscheiden? Und ganz ehrlich, was wäre das für ein Gott, der solche Menschen wie Herodes und andere nicht zur Rechenschaft zieht? Wäre das nicht ein Schlag ins Gesicht eines jeden Opfers? Wenn Gott nicht Gerechtigkeit schafft für die Ausgebeuteten, für die Unterdrückten, für die Missbrauchten, wenn Gott nicht sagt, eines Tages, dann warst du es nicht und ist alles nicht so schlimm und aus ist aus. Wenn es einen Gott gibt, der gerecht ist, dann muss er auch sagen, ich schaffe Gerechtigkeit. Und dann werdet ihr euch verantworten müssen. Deswegen ist das jüngste Gericht auch für uns Christen nicht verhandelbar, weil wir an einen gerechten Gott glauben, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und deswegen ist es an einem Ewigkeitssonntag nicht nur dran, sich zu freuen, dass wir es irgendwann mal als Christen in der Ewigkeit schön haben werden, sondern auch mal einen Blick auf unser Leben zu werfen und zu sagen, nehme ich das eigentlich ernst für die Gestaltung meines Lebens, für das Hier und Jetzt, dass ich vor Gott stehen werde und mich zu fragen, wem bin ich eigentlich verantwortlich? An wem oder was richte ich mein Leben aus? Glaube ich wirklich an die Auferstehung und das ewige Leben? Oder lebe ich nicht auch so, als würde sich alles nur hier abspielen und danach ist es vorbei? Manche Leute haben gesagt, Christen vertrösten die Leute auf das Jenseits. Und christliche Hoffnung ist nichts anderes als ein Betrug, damit alles so bleibt, wie es ist. Aber ganz ehrlich, christliche Hoffnung, dieses Wissen, dass es nach dem Tod weitergeht, dass wir vor Gott stehen werden, das hat nichts mit Vertrösten zu tun. Das ist falsch verstandene christliche Hoffnung. Christliche Hoffnung setzt das frei, was es bei Johannes freigesetzt hat. Eines Tages werde ich mich vor Gott verantworten. Und deswegen gestalte ich das Leben hier so, wie es Gott will. Und ich habe den Mut, das Böse nicht nur zu ertragen, sondern ihm auch entgegenzutreten. Es gibt mir die Kraft, weil ich weiß, dass dieses Leben nicht alles ist. Und deswegen hassen Despoten aller Art Menschen, die an die Ewigkeit glauben. Weil Menschen aufstehen und für Dinge kämpfen, die nicht mit dieser Welt zusammenhängen. Und Johannes ist einer dieser Menschen, der das getan hat. Und Johannes wusste noch nichts davon, dass Jesus Christus, der Messias, den gleichen Weg geht. Dass Jesus auch stirbt. Und dass wir deswegen in diesem Gericht bestehen können, weil Jesus uns Vergebung anbietet. Aber auch das ist kein, jetzt bin ich raus. Sondern auch das gibt mir Hoffnung und Kraft, hier in dieser Welt anzupacken und zu verändern. Und Johannes wusste auch noch nichts davon. Dass Jesus von den Toten aufersteht und die Sonne wieder strahlt und es tatsächlich ein Happy End gibt, auf das wir alle zureiten. Nicht in dieser Welt, aber dass wir eines Tages bei diesem Jesus sein werden. Johannes hat nur geahnt, dass es so eine Auferstehung gibt und dass es so etwas wie eine Ewigkeit gibt. Aber wie das genau zustande kommt, wusste er nicht. Aber wir wissen heute, dass unser Freund Johannes eines Tages hier bei Jesus ein Happy End feiert. Ein großes Fest. Und wir werden Johannes dann dort treffen. Und wir werden tolle Gespräche haben. Aber wahrscheinlich würde er uns auch fragen, wie hat deine Hoffnung auf die Ewigkeit eigentlich dein Leben hier gestaltet? Weil Gott uns Hoffnung gibt und diese Hoffnung aber auch bedeutet, dass manches, was groß hier scheint, im Licht der Ewigkeit sehr klein ist und manches Kleine groß und wichtig. Und weil das so ist, hat auch jemand ein Lied draus gemacht und das singen wir jetzt.